SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo.
Es wären Leute unterwegs an Schulen in Baden-Württemberg. Heute dürfen wir zu Gast sein an der Elihäus-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. In unserer Serie geht es uns um die Jugend und mit unseren Expertinnen und Experten in diesen Tagen um Themen wie Bildung, Generationsfragen, Medienkompetenz. Und heute begrüße ich recht herzlich den Generationenforscher Rüdiger Maas. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß Sie.
Danke. Wann saßt du das letzte Mal in der Schule?
Also richtig gesessen. Ich hatte einen Vortrag in der GISNI, also in der German International School in New York, vor 1,5 Jahren. Da war ich länger in der Schule, aber so richtig gesessen ist schon eine Zeit her, ja.
Man könnte meinen, wenn man so ein bisschen deine Bücher verfolgt, mit so Titeln wie Generation lebensunfähig, Generation arbeitsunfähig. Aktuell ist es Generation rechts, das manchmal mit einem Fragezeichen dahinter, manchmal aber auch nicht. Man könnte meinen, du hättest so die Jugend so auf dem Kicker.
Ja, diesmal ist es mit einem Fragezeichen. Nee, also Generation arbeitsunfähig war tatsächlich ironischer Titel. Der war ironisch gemeint, weil ich die Jugend eigentlich nicht arbeitsunfähig sehe. Aber die Gesellschaft tatsächlich so urteilt. Aber klar, es wurde dann in dieser Abfolge dann auch so, hat es dann so gepasst, dass man denkt, der sieht das alles negativ. Und lebensunfähig, da hatte ich eigentlich tatsächlich eher die Eltern adressiert, gar nicht so sehr die Kinder. Aber so ist es halt mit den Titeln, ne? Never touch a book by its cover.
Das stimmt, aber der Titel wird ja wahrscheinlich auch bewusst ausgewählt. Du willst ja, dass man drüber stolpert.
Ja klar, wenn du Hilfe schreist, dann reagieren die Menschen weniger, als wenn du Feuer schreist.
Und hast du dann Erklärungsbedarf, dass du den Titel, wenn du sagst, hier war es nur ironisch gemeint, was ja beim ersten Blick dann nicht unbedingt auffällt, dass du da nochmal ein bisschen nachbessern musst? Wenn du gefragt wirst, Moment mal, was ist das für eine Unverschämtheit?
Ja klar, also klar, bei lebensunfähig sagen wir, es ist eine Frechheit für beide, für die Kinder und für die Eltern gleichzeitig. Das stimmt tatsächlich, ja. Ja genau, so ist es.
Ja. Worum geht es dir bei der Arbeit? Geht es dir darum, die Jugend besser zu verstehen?
Ja, und vor allem ein Verständnis für die Jugend zu vermitteln. Also ich möchte ja bewusst, dass jemand das Buch kauft und denkt, oh, die Jugend, die kann nicht arbeiten, liest das Buch. Und den halte ich ja Stück für Stück zum Beispiel den Spiegel vor. Und auch bei Generation rechts ist ja mit Fragezeichen, tatsächlich die meisten haben links gewählt. Also auch hier auch wieder so ein provokanter Titel, wo ich dann aber im Buch dann aufkläre. Also ich möchte ja tatsächlich auch damit mit Vorurteilen so ein bisschen spielen und die dann Stück für Stück den Leser eben einfach auch sichtbar machen.
Und das Fragezeichen vom Buchtitel Generation rechts, das versuchen wir heute so ein bisschen aufzulösen. Gerne. Und am Ende auch die Frage zu stellen, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus? Eine Sache ist mir noch wichtig zum Start, da wir, wie ich finde, mit offenen Karten spielen sollten. Es gab zuletzt Schlagzeilen um Rüdiger Maas, dass er Angaben zu seinem im Ausland erlangten Doktortitel nicht ausreichend gemacht hätte. Ein Strafverfahren dazu wurde eingestellt, also dann schon eine wirklich recht heftige Vorgehensweise. Musst du dir da selber auch einen Fehler einräumen? Wie gehst du mit der Sache um?
Naja, also seit 20 Jahren muss man, wenn man innerhalb der EU einen Doktor erwirbt, also im Ausland, dann muss man die Herkunftsbezeichnung nicht mehr nennen. Und derjenige, der die Strafanzeige gestellt hat, wusste das nicht oder dem war es egal oder wie auch immer. Von dem her hatte ich die Angabe richtig genannt, aber ich hätte es vielleicht besser in der Homepage darstellen können, indem man einfach sagt, hier, zack, da habe ich studiert und gut ist, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Also klar, bei sowas hat man immer so einen Teil mit Schuld, ja.
Und lernt dann leider auch daraus.
Genau, ja.
Wie sind die jungen Menschen in Deutschland politisch einzusortieren? Der Frage ist SWR1 Leutegast Rüdiger Maas nachgegangen und stellt in seinem Buch mit dem Titel schon die Frage Generation rechts. Wie bist du vorgegangen, um zu Ergebnissen zu kommen? Du sprichst ja nicht über die Generation, sondern du hast mit ihr gesprochen.
Genau, also es war ein Methodenmix, so nennen wir das. Wir haben zuerst qualitative befragt, sind auf die Straße, haben junge Menschen befragt. Tatsächlich in ganz Deutschland, also Stadt, Land, da wo es eben möglich war. Und haben aus den Antworten, die wir da erhalten haben, einen Fragebogen generiert. So, und den haben wir dann einer breiten Masse gestreut, den haben wir öfters gestreut. Wir wollten quasi solche Einflüsse, dass da jetzt irgendein Attentat passiert oder dass da irgendwas ist, ne? Das wollten wir eben nicht, dass das einen großen Einfluss hatte. Deswegen haben wir viele Messzeitpunkte gehabt. Und mit den Ergebnissen der quantitativen Befragung sind wir dann wieder auf die Straße gegangen und haben dann junge Menschen mit den Ergebnissen konfrontiert und wollten die von jungen Menschen auch einsortieren lassen. Also wir nennen das qualitative Validierung. Die sollten dann uns erklären, wie solche Ergebnisse zustande kamen. Und das war total informativ an der Stelle. Und da haben wir natürlich auch ganz, ganz viel mit jungen Menschen dann auch diskutiert, eine Erfahrung bekommen. Aber was wir gemacht haben, wir haben erstmal zugehört und haben uns viele junge Menschen gesagt, so neutral zuhören, das hatten die wenigsten. Die meisten kamen immer so mit solcher Verurteilung. Also wir hatten ja auch viele junge Menschen, die dann Extrempositionen vertreten haben und da haben wir zugehört, ohne Wertung erstmal und einfach die Jungen sprechen lassen, ja.
Und du hast eben schon im Vorgespräch deutlich gemacht, dass es auch tatsächlich auf Kleinigkeiten ankommt, weil wir haben heute einen sehr heißen Tag. Mhm. Du sagst, wenn man an einem Tag wie heute zum Klimawandel eine Frage stellt, fällt das Resultat dann oder kann es anders ausfallen, als wenn ich an einem Tag bei 16 Grad frage?
Wenn der Tag unverhältnismäßig ist, die 16 Grad, also jetzt im Juni zum Beispiel, ja, genau.
Und das heißt, das muss man auch alles mit
genau, das muss man berücksichtigen, auch die Art, derjenige, der fragt und so weiter und so fort. Aber deswegen haben wir ja verschiedene Erhebungszeitpunkte und verschiedene Methoden und die stellen wir dann immer gegenüber, ja.
Das Buch beginnt mit einer Triggerwarnung. Da musst du, glaube ich, das Ganze auch nochmal aufklären, weil die wird ja eigentlich gesetzt, wenn starke psychische oder körperliche Reaktionen die Folge sein könnten. Du hast jetzt schon ein Grinsen auf dem Gesicht, also ist es auch eher ironisch?
Weil ich habe versucht, das Buch tatsächlich politisch neutral zu schreiben. Also ich wollte jetzt keine Position da einnehmen, sondern so neutral wie möglich. Ich wollte aber gleichzeitig jungen Menschen zu Wort kommen lassen und ich hatte die Angst, dass dann der ein oder andere Leser sagt, wie kann der sowas nur schreiben? Wie kann der diese Wörter überhaupt benutzen? Oder diese Zuschreibungen, Beschreibungen und deswegen diese Triggerwarnung am Anfang, um das einfach in irgendeiner Form zu umgehen.
Okay, aber wenn ich es lese, kann das ja bei mir jetzt nicht irgendwie zu einer wirklich psychischen starken Reaktion oder die hervorrufen, oder?
Jetzt kenne ich deine Psyche zu wenig.
Die wirst du vielleicht noch heute kennenlernen, aber da würde ich sagen, bin ich stabil genug. Aber das,
genau, dann ist die Triggerwarnung, kannst du überspringen, kannst du gleich anfangen.
Sehr gut, das machen wir dann auch gleich. Was hat dann die Arbeit für dich für eine Auswirkung gehabt? Hast du die Jugend dadurch nachher mehr verstanden oder
weniger? Ja, also natürlich immer, wenn man Menschen spricht, denen zuhört, wird man ein Stück schlauer, als man, ne? Sonst brauche ich das Gespräch nicht beginnen. Auf jeden Fall, es war vor allem auch die Masse und dass eben die Jungen eigentlich nicht extrem sind, wie wir das, was wir so eine Vorstellung haben, sondern einen ganz anderen Blick auf Politik und Verständnis dafür haben. Und das hat uns schon geholfen, ja. Und deswegen auch dieses Buch, ich möchte es auch vermitteln, also was da eigentlich in den jungen Menschen vorgeht und dass wir die nie losgelöst sehen müssen. Also, dass junge Menschen jetzt so agieren, wie sie agieren, hat immer auch was mit uns zu tun. Das ist ja immer auch mit dem Rest der Gesellschaft. Die sind ja nicht losgelöst von uns.
SWR1 Leutegast und Generationenforscher Rüdiger Maas hat die Jugend befragt und in deinem Buch taucht dann auch der Begriff Generation Angst auf. Wenn wir das so ein bisschen auseinander pflücken wollen, um welche Ängste genau geht es da und welche Ängste hat die Jugend mehr als wir beide vielleicht?
Zukunft denkt sie auf jeden Fall, auch die Angst, finanziell schlechter dazustehen als die Generation vor uns. So eine Angst hatten wir nicht, als wir in dem Alter waren. Aber primär sind es tatsächlich Zukunftsängste und auch eine generalisierte Angst. Also junge Menschen haben heute Angst, alleine rauszugehen, wegzugehen und so weiter. Also das sind schon eine andere Dimension, wie es bei der Generation davor war.
Und bei solchen Ängsten rauszugehen, Einsamkeit wird auch immer genannt, fragt ihr da auch die Ursachen sozusagen
an? Ja, also soweit es halt möglich ist. Es gibt immer nie diesen einen Ursachenpunkt, es ist ja immer multikausal. Aber es sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Also wenn wir heute Jugendliche sehen, die sind teilweise bis zu 60 Stunden auf Social Media. Und es ist ja eigentlich erstmal skurril, dass junge Menschen sich einsam fühlen. Die sind ja permanent in irgendwelchen Peers, also sei es in der Schule, sei es im Verein oder haben eben andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch abends weggehen. Aber wenn man dann eben genau dort junge Menschen dann fragen, wie oft die weggehen, sagen die einmal im Monat. Also das ist schon verhältnismäßig wenig für 20-Jährige an der Stelle. Und da merken wir schon, dass es da einfach andere Rückzugsmöglichkeiten gibt. Und in diesen Nicht-Weggehen habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, dann eben andere Menschen kennenzulernen außerhalb meiner Peer-Group. Oder eben halt nur digital. Und in den digitalen Medien sehen wir, dass da eigentlich auch teilweise nur passiv agiert wird. Also ich bin da gar nicht der Aktive, sondern ich konsumiere passiv. Und auch das ist eine Form von Rückzug. Und wir konnten auch belegen, dass junge Menschen, die sehr lange auf Social Media sind oder auch viele Follower auf Instagram oder anderen Social Media Plattformen haben, sich ebenfalls einsam fühlen. Das heißt also, Social Media ist kein Substitut dafür.
um auf die Ängste nochmal zu sprechen zu kommen, wir leben doch aber vielleicht auch gerade in sehr komplizierten Zeiten. Also ich habe in der Vorbereitung mich dann auch nochmal hingesetzt und es auch mit meiner eigenen Jugend verglichen. Auch da gab es einen Krieg in Jugoslawien, man ist auf die Straße gegangen wegen des Irakkriegs. Wir hatten Corona. Wir haben mit dem Krieg in der Ukraine den Tsunami wirklich schon eben lange nicht mehr.
Naja, Jugoslawien war auch nur eine Flugstunde weg. Und wenn du jetzt mal überlegst, dass du jung warst, gab es den sauren Regen, HIV, es gab Tschernobyl, FCKW und so weiter. Aber was anders war, wir hatten keine Eltern, die permanent gesagt haben, wie schlimm die Welt ist und dass alles bergab geht. Sondern wir haben Eltern gehabt, die sagen, komm weiter und so. Also wir hatten also eine ganz andere Umwelt, also wir hatten eine andere Umgebung, die uns eigentlich eher Hoffnung machte und nicht irgendwie so die Hoffnung wegnimmt. Heute junge Menschen haben Angst, dass sie keine, oder die Gewissheit, dass sie keine Rente bekommen, dass sie kein Haus mehr sich leisten können, dass Arbeit sich nicht mehr lohnt, dass das Klima immer schädlicher wird und so weiter. Das sind eigentlich die Lebenswirklichkeiten, die junge Menschen auch jeden Tag in irgendeiner Form mitbekommen. Und das macht halt nicht unbedingt mehr Lust auf mehr oder mehr Hoffnung. Und das sind eigentlich in erster Linie wir Erwachsenen gefragt oder wir Älteren, dort mehr Hoffnung zu verbreiten, also mehr die Jungen zu befähigen, dort auch positiv an die Umwelt oder die Umgebung wahrzunehmen.
Aber gehören Sorgen nicht auch irgendwo zum Leben dazu? Das ist zwar jetzt dann wirklich ganz platt gesagt, aber die geben ja vielleicht sogar auch die Initialzündung dazu, sich Lösungen zu überlegen.
Ja klar, aber auch wie du jetzt anfängst, wir haben eine komplexe Welt. Ja, die war ja nie unkomplex. Mhm. Die war immer schon, nur weil wir es halt nicht wahrgenommen haben oder der Kalte Krieg hat für uns dann irgendwie, die wir unterkomplex dann irgendwie wahrgenommen haben. Aber die war eigentlich immer komplex. Klar, wir werden jetzt zugeschüttet mit Informationen aller Art und das permanent, aber was heute in ist, ist morgen out und das ist eine Geschwindigkeit, die da ist. Aber wir geben ja den jungen Menschen kaum noch diese Möglichkeiten, mit diesen Sorgen auch richtig zu bewältigen, richtige Coping-Strategien an die Hand. Das findet ja eigentlich kaum noch so statt, sondern wir, also jetzt mal überspitzt aus Sicht der Jüngeren, jammern die Älteren sehr stark, geben aber kein Handwerkszeug mit. Wie komme ich denn da raus? Und das ist schon eine andere Situation, wie du früher hattest. Deswegen ist der Vergleich halt sehr schwer.
Und um da wieder rauszukommen, sind dann halt Eltern gefragt, die aber, wenn wir bei Social Media, schauen wir gleich auch noch näher drauf, gucken, da halt auch Nachholbedarf haben.
Naja, absolut, weil Populisten haben es natürlich immer leicht in so einer komplex wahrnehmenden Wirklichkeit. Wenn da jemand kommt und sagt, du, ich bin der Navigator, ich helfe dir raus, jetzt mal überspitzt, dann nehme ich das natürlich sehr dankbar an als junger Mensch. Und dann auch in den Wirklichkeitsräumen der jungen Menschen, eben auf Social Media und dann auch in der Sprache der jungen Menschen oder direkte Ansprache, das machen gerade Populisten, der rennt halt sehr stark und das funktioniert bei Jugendlichen halt auch gut.
Es werden Leute weiter mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas an der Elihäus-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn. Du zeichnest ein Bild für unsere politische Zukunft. Das sieht aus, dass mit dem Wissen von jetzt 2033 die AfD Deutschland regieren wird mit etwas mehr als 30% der Wählerstimmen. Die einen wird es vermutlich freuen, für die anderen ist das eine Dystopie. Auf was stützt sich diese Prognose?
Also wir haben da verschiedene Szenarien durchgerechnet mit einer Sigmoid-Funktion. Das ist so eine doppelte S-Funktion. Also die Idee ist folgende. Also momentan ist es so, dass die älteren Menschen eher gemäßigt wählen, also eher in der Mitte, und jüngere Menschen die Ränder wählen. Und wenn die jüngeren Menschen das Wahlverhalten beibehalten würden, also beim nächsten oder übernächsten Mal in dem Fall, und die älteren Menschen, die jetzt noch gemäßigt agieren, dann gar nicht mehr leben oder gar nicht mehr wählen können sozusagen, dann verschiebt sich die Soziodemografie sehr stark. Und dadurch haben wir eine andere Relation. Das ist dieser eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir momentan keine Gegenbewegung, gar keine Gegenströmung sehen, sondern eher eine Zunahme. Also bis jetzt stimmt unsere Diagnose. Wir hatten die letztes Jahr gemacht und jetzt sehen wir, Wahl für Wahl in Deutschland, dass tatsächlich unsere Diagnose sehr, oder also unsere Vorhersage sehr stark also auch zutrifft.
Wenn wir in diesen Begriffen denken und sprechen, Mitte, rechts, links, stellt sich mir ja auch die Frage, wie sortiert eigentlich die Jugend die Parteienlandschaft? Geht das da genauso noch?
Nee, überhaupt nicht mehr. Also etwa 35% der jungen Menschen können mit dieser, ich sag mal, Dichotomisierung linke und rechte Spektrum gar nichts mehr anfangen. Da können die auch Parteien gar nicht mehr richtig zuordnen. Also das fällt denen immer schwerer.
Ihr habt mit einer Skala gearbeitet, von minus 100 bis plus 100.
Ne? Genau, also die mussten die Parteien und sich selber auch auf einer Skala von minus 100 bis plus 100 einordnen, aber auch bestimmte Aussagen eben auf dieser Skala einordnen. Und da hat in der Mitte, also so 0 bis 10 etwa so die AfD rangiert, ein bisschen weniger, also minus 5 bis 10 die BSW. Und dann ganz links kam dann eben, also nochmal minus 20, 30 in dem Fall, kam dann die SPD gleich auf mit CDU und dann ganz am linken Ende die Linke und die Grünen. Und rechts war mehr oder weniger gar nichts. So. Und wenn ich das gleiche Szenario mit Erwachsenen mache, kommt eigentlich eine andere Verteilung aus. Also das war ganz spannend, und auf die Frage, wie er denn dazu kam, haben die jungen Menschen gesagt, ja, wenn eine Partei nicht mit der AfD koalieren will, dann muss die ja quasi links sein. So war die Idee. Also die Brandenauer wird da ganz anders wahrgenommen. Wir müssen auch jetzt mal eine Lanze für die Jungen brechen. Seitdem die politisch denken können, ist ja die Linke und die AfD sind ja für die normal greifbare Parteien, die in Talkshows sitzen, die im Bundestag sitzen, die dann teilweise vielleicht sogar sympathische Interviews geben. Die nehmen die ja ganz anders wahr, wie erwachsene Menschen, die gesehen haben, wie diese Partei dazukam und wie die dann immer radikaler wurde. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen quasi auf die gleiche Partei. Das müssen wir wahrnehmen. Und viele Probleme, Sorgen, Nöte, Ängste, die Jungen haben, referieren die natürlich auf die CDU und dann eben die SPD, die halt seitdem sie politisch denken können, halt immer in der Regierung sind. So, und das dann halt einfach für die ganz andere Schlussfolgerung, die man auch ein Stück ernst nehmen muss.
Aber jetzt hast du ja gerade die Sortierung auf dieser Skala von minus 100 bis plus 100 angegeben. Das heißt ja, wenn ich es jetzt einfach nur verschieben würde, dann hätten wir ja sozusagen diese Aufteilung wieder mit Mitte, links und rechts. Das heißt einfach,
dass... Nee, rechts gibt's ja fast nichts. Also rechts war ja leer. Also diese Dichotomisierung ist nicht da. Es waren quasi, es gibt linke Parteien und es gibt die AfD, die in der Mitte ist. So muss man es einordnen. Natürlich gab es jetzt Menschen, gab es auch Menschen, die AfD sehr weit rechts eingeordnet haben. Das waren dann eben die Linke wählen. Das waren auch die, deren Ängste am stärksten waren beim Thema Rassismus, misogynen Verhalten, Klassismus, all diese Themen. Das waren linken Wähler, die dann sehr stark, oder auch grünen Wähler, die es verortet haben, alle anderen eben nicht.
Und du hast eben schon gesagt, es fehlt so ein bisschen eine Protestbewegung. Jetzt weiß ich, dass du hier für diesen Termin auch schon aus Amsterdam gekommen bist, dass ihr Erhebungen auch in anderen Ländern macht.
Ja.
Wie sieht das in anderen Ländern aus, ohne da genau auf die Ergebnisse zu schauen? Ist das ähnlich oder ragt Deutschland da an einem gewissen Punkt heraus?
Also wir haben in einer gewissen Weise jetzt einen höheren Anteil junger Menschen, die rechts wählen. Das ist schon neu. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Schweiz sehen, dann ist es so, dass die extreme Rechte oder die extreme Linke am Schluss immer sagt, wir sind Schweizer. Also die extreme Rechte sagt, ich bin, die Schweiz ist das Tollste, was es gibt, und das ist eigentlich nur für die Schweizer toll, aber wir sind ein tolles Land. Bei uns ist rechts außen eigentlich eher, wird eher so narrativ gesät wie, Deutschland ist alles schlecht, das geht immer bergab, es wird alles schlechter und schlimmer. Und das verunsichert junge Menschen noch mehr, vor allem junge Menschen, die dann auch diese Partei wählen. Also, weil die ja dann die Partei wählen, die davon ausgeht, dass das Land, in dem sie leben, halt immer schlechter wird. So, und das ist in der Schweiz schon mal ein Stück anders als ein Beispiel von vielen. Also das ist in jedem Land noch mal ein bisschen anders gelagert.
Und Protestbewegungen auf der Straße, wie verhält sich das mit Blick ins Ausland?
Naja, wenn wir die One-Piece-Bewegung zum Beispiel sehen in vielen Ländern, auch Schwellenländern, da sehen wir, dass da tatsächlich sehr viel junge Menschen eine Dynamik reinbringen, eine sehr starke Dynamik. Teilweise Regierungen auch abgesetzt haben, wie jetzt in Madagaskar und Nepal, da sehr, sehr viel erreicht haben. Das sehe ich bei uns weniger stark, also ganz im Gegenteil. Also hier ist es tatsächlich auch, wenn wir uns mal die Triggerpunkte der jungen Menschen anschauen, Wehrpflicht, Rente, das ist schon überschaubar, was da passiert. Und dann werden die Leute sagen, ja, da, die gingen ja auf die Straße, passiert ja nichts. Naja, also mit der Einstellung in Madagaskar wäre gar nichts passiert. Also da ist schon nochmal ein anderer Drive in Ländern, wo halt die Jungen einen anderen Need haben.
Und du machst es auch unter anderem an einem Punkt Erziehung fest. Gehen wir gleich auch noch näher darauf ein. Nur um politisches Verständnis aufzubauen, Interesse zu wecken, da sind ja dann wahrscheinlich, wir sitzen in der Schule, auch die Schulen wahrscheinlich so ein bisschen gefordert, oder?
Ja, gesamtgesellschaftlich, und da kommt immer die Schule vor, aber die Schule kann es nicht alleine sein, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Aber was junge Menschen sagen, das hatten wir schon irgendwie in Sozialkunde. So, aber ich habe es ja nicht verinnerlicht. Das ist schon nochmal ein Unterschied, wenn ich es verinnerlicht habe, wenn ich darüber spreche, was bedeutet es tatsächlich, ausgegrenzt zu werden. Also in der Lebenswirklichkeit von jungen Menschen die Themen adressieren, was bedeutet es, finanziell abgehängt zu sein, was bedeutet das, ne? Aber wenn ich es halt immer nur intellektuell vermittle und ich schreibe eine Klausur am Ende des Tages, passiert dann oft nicht so viel. Also der Transfer ist nicht immer da. Und wir waren überrascht, in manchen Bundesländern, wo eben schon 16-Jährige wählen dürfen, dass es viele 16-Jährige gab, die wir befragt haben, die gar nicht wussten, dass sie wählen dürfen. Das war überraschend. Das kann man schon in der Schule adressieren. Aber auch, dass sie gar nicht wussten, was sie wählen oder denen das auch egal war. Also da hat tatsächlich auch so ein bisschen so eine politische Reife gefehlt. Also ich finde es gut, das Wahlalter auf 16 zu reduzieren, wegen der Soziodemografie, um da auch ein Stück was auszugleichen. Aber wir müssen die jüngeren Menschen viel mehr befähigen und viel mehr da hinbringen, dass sie da dann auch adäquat Entscheidungen treffen können.
Die Herausforderung an den Schulen wahrscheinlich, wenn es um politische Themen geht, du hast es bei deinem Buch ja auch angesprochen, dass ihr es politisch neutral halten wollt. Das ist ja für Lehrerinnen und Lehrer genauso herausfordernd wahrscheinlich.
Absolut, absolut. Das haben auch einige Schüler gesagt, dass das auch tatsächlich möglich ist, dass Lehrer da auch einigermaßen neutral sind. Oder es gibt verschiedene Lehrer, die dann eben verschiedene Sichtweisen haben auf die Dinge. Aber das ist natürlich auch ein sensibles Thema, klar. Wir müssen halt immer nur schauen, wie weit dürfen wir dann unsere Meinung dennoch kundtun, das steht ja auch Lehrern zu. Und ich würde immer sagen, wenn es dann antidemokratisch wird, also wenn halt einfach die Demokratie in irgendeiner Form oder Diskussion dann eben in antidemokratischen Lagern oder Denkmustern sind, dann sollte man schon eingreifen. Aber sonst, so gut es geht, politisch neutral. Ich habe es ja auch probiert, aber ich glaube, da wird auch der eine oder andere Leser, kann er mir zurückmelden, ob ich es überhaupt geschafft habe, politisch neutral zu bleiben. Es ist halt dann doch ein ganz schmaler Grat, ja.
Wenn es um politische Bildungsarbeit geht, da ist auch jedes einzelne Elternteil gefordert. Und da kommen wir jetzt vielleicht in SWR1 Leute mit dem Generationenforscher Rüdiger Maaßow zum heikelsten Punkt, wo wir uns alle vielleicht angesprochen fühlen, ertappt vielleicht auch. Du sprichst von Überbehütung und nennst ein Kapitel dann halt auch leicht provokant, wie Muttersöhnchen einen Helikopterstaat fordern. Was meinst du damit genau?
Ja, in der Tat, danke für die Vorwegnahme, dass es ein sehr hochsensibles Thema ist, ja. Das viele persönlich nehmen. Nee, versuch mal, das Konzept so zu erklären. Also wenn ich als junger Mensch immer weniger Wirkräume habe, wo ich selber agieren muss, dann ist es irgendwann für mich völlig normal, dass das immer jemand übernimmt.
Und du gibst ein Beispiel mit dem kleinen Colin, der Fußball spielt im Hof.
Genau.
Kannst du uns das nochmal mit an die Hand geben, bitte?
Ja, der dann gegen das Auto irgendwann den Ball gegen das Auto kickt und jetzt kommt halt der Vater und nimmt den Jungen in Schutz und sagt, lieber Nachbar, warum parkst du da dein Auto? Oder ich mach's noch einfacher, wir sind ja hier in der Schule. Wenn ich jeden Tag in die Schule gefahren werde und ich muss irgendwann mal in die Schule laufen, dann ist dieser Weg für mich was ganz Besonderes, was ich sonst nie gemacht habe. Aber es ist auch völlig normal, dass dass die Verabschiedung von den Eltern quasi die Autotür ist, mehr oder weniger. Und der Schulweg halt einfach nicht da. Also wenn ich den jetzt machen muss, dann ist es für mich eine Heldentat. Das ist was ganz Besonderes. Objektiv ist es ja das auch, weil ich es ja nie gemacht habe. Aber es wird dadurch einfach völlig normal, auch gefahren zu werden oder dass es dann auch, dass da immer jemand ist. Wir sehen das ja auch überall, also auf den Spielplätzen überall, sind Erwachsene überall, sind Eltern da, die mir helfen können und dadurch ist die Umgebung für mich halt immer diejenige, die sich mir anpasst. So, das ist so die Idee. Also ich attribuiere die Verantwortung, also ich mache die Zuschreibung auf die Verantwortung, der Verantwortung immer auf die Umwelt. Und wir konnten in den Befragungen halt feststellen, dass junge Menschen halt genau diese Verantwortung, dass sich etwas mir anpasst, hat jetzt auch auf den Staat übertragen. Also ein Großteil der jungen Menschen sagt, ich habe das Gefühl, der Staat arbeitet gegen mich oder der Staat muss mehr machen. Und naja, und auf die Frage, was alles, dann kam ganz, ganz vieles so Wunschdenken. Dass es bei mir jetzt da keine vernünftige Uni gibt, dass ich das nicht studieren kann, dass das nicht da ist und so weiter. Das ist alles so ein bisschen, der Staat wird mehr so weniger als Dienstleister gesehen und kann eine Folge davon sein, dass sich halt mein Leben lang die Umwelt mir angepasst hat. Und das Beispiel mit dem Colin und dem Auto war eben auch, dass der ja nie lernt, sich quasi zu entschuldigen, zu Nachbarn zu gehen. Ich habe jetzt den Ball aus Versehen gegen dein Auto gekickt, da ist jetzt eine Delle drin. Ich entschuldige mich, sondern das übernimmt ja der Vater, an dem er dann einfach auch noch den Nachbarn ausschimpft. Also habe ich ja eigentlich nie was Falsches gemacht. Das ist ein überspitztes Beispiel, aber es soll halt mit der Feuch dafür sein, wenn sich die Umwelt immer mir anpasst, dann ist es für mich halt einfach so eine Selbstverständlichkeit. Und das kann auch bis hin zu so einer erlernten Hilflosigkeit fühlen, dass ich quasi ohnmächtig bin, selber dann in irgendeiner Form aus dieser Situation wieder rauszukommen.
Aber wir wollen ja für unsere Kinder wahrscheinlich fürsorgliche Eltern sein und wünschen das jedem anderen Kind auch. Du überspitzt es dann halt aber so werden es wahrscheinlich deine Umfrageergebnisse halt auch ergeben haben, sprichst dann halt eher von einer verhätschelten Generation.
Naja, also fürsorglich, ich sehe ja Fürsorge nicht, dass ich mein Kind alles abnehme. Also wenn mein Kind selber die Schuh binden kann, dann lasse ich das mein Kind und lob's oder wie auch immer, aber ich mache es nicht für das Kind. Oder das meine ich. Ein Kind kann ja auch allein in die Schule laufen. Also da lernt es halt andere Kinder kennen auf dem Schulweg. Ich muss es ja nicht dahin fahren. Also die Eltern agieren ja schon im voreiligen Gehorsam und das, finde ich, ist halt einfach dann an der Stelle zu viel. Das kann ich vielleicht als Ausnahme machen, wenn ich es permanent mache, dann ist es für die Kinder halt selbstverständlich, dass das eben passiert. Und diese Selbstverständlichkeit wird eben auf den Staat jetzt auch übertragen. Und da haben es jetzt wieder populistische Parteien leichter, die eben sagen, der Staat arbeitet gegen uns, man müsste mehr für uns machen und so weiter. Und da kommen auch so utopische Forderungen, die dann für jüngere Menschen gar nicht so utopisch sind, sondern tatsächlich selbstverständlich. Die haben tatsächlich so ein Gefühl, das muss einfach da sein.
Das, und, ja. Das heißt also, wenn wir es hochziehen ins höhere Alter und auf eine andere Ebene, dass wir an die Politik eine viel zu hohe Erwartungshaltung haben. So, macht mal, ich lege die Hände in den Schoß und ihr sagt, wie es
ja, ja, überspitzt. Soll. Ne? Und es gibt halt einfach, wo ich sage, unabhängig von der Politik kann ich doch selber meinen Wirkraum mitgestalten. Und das, diese Erfahrung habe ich halt viel weniger gemacht, wenn der Wirkraum immer für mich gestaltet wurde.
Jetzt ist dein Buch schon ein paar Wochen draußen. Du bekommst ja
zwei Wochen.
Bekommst ja auch Reaktionen, denke ich mal, und gehst in den Austausch mit deinen Leserinnen und Lesern. Was sagen dir denn dann Eltern?
Also bis jetzt positive Reaktionen an der Stelle. So, jetzt kann ich ja mich nur selber loben. Also es gab noch keine kritischen, deswegen.
Okay, gut, ja. Dann haben die sich noch nicht gemeldet vielleicht, aber das ist doch auch
ja,
gut.
Ja, ich glaube, dass Eltern, die sich daran stören, solche Bücher erst gar nicht lesen. Also das ist jetzt meine provokative Vermutung.
Dann erreichst du aber ja die Falschen eigentlich, oder?
Na, ja, was soll ich machen? Das ist immer ein Ansatz zumindest, ja.
Okay.
Aber guter Hinweis, ja.
Sehr gerne. Also da vielleicht, aber das ist wahrscheinlich dann wirklich immer das Thema überhaupt, dass man mit dem Thema, was man bespricht, wahrscheinlich oftmals die eben nicht erreicht, die dann schon
genau, sagen, aber nee, also das hatten wir. Wir hatten in den Studien auch viele Eltern befragt, also bei anderen Studien. Die lassen sich bestimmte Dinge eigentlich auch nicht nehmen. Also diese Überprotektionierung, diese Intensivelternschaft, das lassen die sich erstmal nicht nehmen. A, sehen sie es teilweise gar nicht und B, gehen die ja selber daran auf. Also in den meisten Fällen haben wir für uns feststellen müssen, das machen die Eltern eigentlich von sich aus, nicht weil es die Kinder einfordern, sondern von sich aus, weil sie es eben gern machen und auch im ersten Moment denken, das ist was Gutes und Positives. Das ist es ja auch zum gewissen Grad, aber alles, was eben das Kind selbst machen kann, selbstwirksam, das sollten wir eher supporten und eben nicht das eben vorwegnehmen.
Bevor wir hier mit der Aufzeichnung von SWR1 Leute in der Elihäus-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn angefangen haben, habe ich schon eifrige Lehrer gesehen, die nochmal einen Clip für Instagram produziert haben, auch völlig in Ordnung. Bist du ein Profi, was Social Media angeht?
Naja, wir beschäftigen uns damit. Ich versuche es zu verstehen, aber es ist gar nicht so einfach. Also.
Aber für deine Zwecke, also ich meine, du brauchst es ja wahrscheinlich auch, um irgendwie deine Inhalte zu transportieren.
Ich habe einen Account, aber es ist jetzt so, also ich...
Überschaubar.
Ja, würde ich schon sagen.
Also okay, aber
geht schon noch mehr.
Ja. Macht das, geht ja immer mehr.
Ja.
Jetzt sage ich gerade mal, ich bin Mitte 50, du bist nochmal 8 Jahre jünger. Heißt schon alleine unsere Generation und die noch älter sind, wir müssen uns da, was den Umgang und die Nutzung und die Kraft von Social Media angeht, nochmal ordentlich was draufpacken, dass wir Nachhilfe brauchen.
Naja, wir müssen zumindest ein Verständnis haben, was das bedeutet aus der Welt der jungen Menschen, die damit groß geworden sind und die sich ein Leben ohne Social Media gar nicht mehr vorstellen können. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Also wenn wir sehen, werden ja Social Media die Plattform relativ, also schneller alt, als sie physisch alt werden. Also überlegen wir, TikTok war ursprünglich für 14-, 15-Jährige, ne? Jetzt ist das Durchschnittsalter 33. Bei Instagram genauso. Facebook war für Studenten ursprünglich, jetzt ist das Durchschnittsalter in Deutschland 55. Also es altert relativ schnell. Das heißt, wir Alten dackeln da immer irgendwie hinterher. Das heißt, das sind vorher immer Jüngere schon da, die dann da agieren. Und die agieren halt einfach anders, weil sie halt einfach diese Lebenswirklichkeiten halt einfach nie anders kennengelernt haben. Also für jüngere Menschen ist es völlig okay, einen KI-generierten Influencer zu folgen. Das würden wir wahrscheinlich in unserem Alter weniger stark machen.
Oder wir würden ihn nicht erkennen.
Vielleicht würde man erkennen, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben würden, da fängt es schon an. Aber das würde uns weniger affizieren, wenn wir sagen, warum brauche ich jetzt einen KI-generierten Influencer, der irgendwie mir jetzt vorlebt, wie man joggen kann. Ja. Oder einen Kaffee trinkt oder so. Ja.
Manche brauchen selbst da eine Hilfe. Du hast eben schon deutlich gemacht, ihr habt die Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen auch abgefragt. Da hattest du einen Wert genannt, 60 Stunden.
Ach so, ja, da gibt es viele Studien. Also das variiert immer so, aber es ist teilweise bis zu 60 Stunden in der Woche, wo junge Menschen dann eben auf Social Media sind, in den meisten Fällen auch passiv, das muss man dazu sagen. Viele denken dann, die entwickeln dadurch ein digitales Verständnis. Nee, im Gegenteil, also ich konsumiere nur passiv. Was soll da passieren? Ich lerne nicht programmieren oder tatsächlich wie die Algorithmen auf. Gar nichts. Ich lerne eigentlich nur wischen und liken ab und zu, das ist schon gar nicht so hoch, der Lerneffekt, wie man mal sagt. Klar, da gibt es auch Influencer, die dann auch Wissen vermitteln und so weiter, aber in der Fülle der ganzen Videos und Informationen, die ich da sehe, merke ich eigentlich die wenigsten Sachen. Also das ist auch so eine Utopie. Und aber genau in diese Wirklichkeitsräume, in diese Fenster steigen jetzt eben auch die populistischen Parteien ein. Da hat die AfD einen ganz großen Vorsprung, was sie dort macht. Und eigentlich gar nicht primär die AfD, sondern auch viele Promotoren der AfD. Also Menschen, die aus dem rechten oder rechtsaußenspektrum kommen, die dann als Influencer da sehr stark werben und die dann auch die also sehr verkürzte Botschaften eben darstellen, aber in der Lebenswirklichkeit der jungen Menschen und da die jungen Menschen abholen. Etwa 65% der Jungen haben gesagt, die Hauptinformationsquelle über Politik oder ihr politisches Verständnis haben sie aus Social Media und da hauptsächlich aus TikTok. So, und TikTok, wenn AfD-Content, einfach viel stärker angezeigt als anderer Content. Also anderer politischer Content.
Das war ja bei der letzten Bundestagswahl halt dann auch wirklich zu spüren, dass es, ich glaube, die Parteien der äußeren Ränder, sowohl die AfD als auch die Linke, was Social Media angeht, am aktivsten war und da halt auch am meisten noch abgreifen konnte.
Ja, ganz spannend. Wenn man sich diese Daten anschaut, hat die SPD ungefähr genauso viele Videos, aber es hat halt nicht funktioniert. So, und jetzt sagen mir immer auch Politiker der etablierten Mitte, wie man so schön sagt, ich kann doch auch komplexe Themen nicht in 20-Sekunden-Videos unterbrechen. Und ich denke mir doch, wenn du dafür brennst, wäre es vielleicht schon möglich. Und das hat deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es jetzt mitunter, wenn du diese Kanäle bespielst, musst du mehr machen, als nur eine Tasche auspacken oder Würstel fressen. Also da muss man halt schon mehr bieten, um da halt einfach einen Konter zu setzen. Und da tun die sich auch ein Stück, machen sie es zu leicht, wenn sie dann sagen, nee, das ist zu komplex. Ja, dann brich's runter oder versuch's in Einzelschritte zu machen. Möglich ist es. Oder nutz halt auch einen Influencer, der das für dich macht.
Aber trotzdem wird's gesehen. Also ich meine, bei Tasche auspacken und Würstel essen wissen wir beide, wer gemeint ist.
Genau, aber ich weiß nicht, ob das so stark die Wahl beeinflusst hat wie die anderen, die das eben, da finde ich, ein bisschen besser gemacht haben.
Das stimmt. Und da geht es ja dann auch um eine Regulierung, die immer wieder im Raum steht. Wir haben andere Länder, Australien hat es vorgemacht, eine Altersbeschränkung ab 16. Bei den Franzosen ist es noch in der... In
England ist es diskutiert und so weiter. Wir haben ja eigentlich auch eine Altersbeschränkung, wenn man so will, ab 14 so. Wir haben junge Menschen befragt, wie sie es denn selber sehen. Und da haben die haben etwa 50% gesagt, sie hätten gerne eine Altersbeschränkung ab 16. 30% haben gesagt ab 18 und 7% ab 21. Das heißt, wir haben 87% der jungen Menschen, die für eine Altersbeschränkung sind. So, das ist erstmal interessant. Und dann auf die Frage, ja, warum gehst du da einfach selber nicht rein? Du kannst dich ja selber beschränken. Ja, da habe ich die Angst, was zu verpassen. Aber wenn es für alle verboten wäre, in Anführungszeichen, oder für alle verunmöglicht wäre, dann habe ich nicht die Angst, was zu verpassen. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt.
Also, weil man dann in der Peer Group ausgegrenzt wird.
Ja, ich habe nicht die Angst, was zu verpassen, weil es halt einfach dann noch nicht erlaubt ist. Also wenn wir in den Logikräumen der Jungen denken oder die in der Betroffenen, dann kommt da ganz andere, eine ganz andere Sicht da drauf. Und wenn wir jetzt in Generationen denken, dann hätten wir jetzt eine Generation der Übergänge, also wenn jetzt das verboten werden würde, und ich bin 16, 17, ich bin aber schon so tief in dieser Social-Media-Sucht, dann würde ich ja versuchen, das irgendwie zu umgehen. Aber ich hätte dennoch eine Reduktion an Zeiten, wo ich drin bin. Aber die nächste Generation, die dann mit Smartphone und Social-Media in Berührung käme, für die wäre es schon völlig normal, erst mit 18 da reinzukommen. Das heißt, so wie wir, für uns das völlig normal war, mit 18 erst Auto fahren zu können. Das heißt, wir würden das schon schaffen, wenn man da ein bisschen anders rangeht. Und wenn jetzt viele sagen, nee, es ist wichtig, dass junge Menschen sich auch digital austauschen, weil das ist die Lebenswirklichkeit, Digitalisierung ist die Zukunft, dann könnte man doch zumindest sich darauf einigen, dass die Social-Media-Plattform dann nur Content zeigen, der für 16-, 17-Jährige auch geeignet ist oder für 14-Jährige. Oder dass die Addictive-Design-Elemente dann reduziert werden oder transparent machen. Oder dass politische Botschaften dann gemildert oder kuratiert dann stattfinden. Also sowas könnte man ja dann zumindest für jüngere Menschen dann auch andenken. Aber das einfach dann so laufen zu lassen, finde ich den falschen Ansatz.
Ja, aber da müsste man ja die Plattform auch bitte ins Boot holen. Das ist
wir müssten verpflichtet sein.
Recht so kompliziert.
Nö, das ist möglich, das ist alles möglich. Also man kann relativ schnell nachweisen, wie alt man ist. Also da kann ich Es gibt den ID-Wallet von der EU, wo die das einführen. Ich kann aber auch einfach mein Perso hinhalten an mein Handy. Das ist alles möglich. Ich kann ja auch nachweisen, wenn ich beim irgendwo jetzt einen Kiosk eine Wodkaflasche kaufe, wie alt ich bin. So, auch da ist es ja ist genau das Gleiche, dass dann der Kioskbesitzer der Verantwortliche, und so sehe ich das halt auch bei den Plattformbetreibern. So, da müsste man halt nur politisch sich da einigen. Und momentan passiert es nicht, aber vielleicht auf der EU-Ebene wird es passieren.
Jetzt fangen wir mal mit der Schlussfolgerung in SWR1 Leute mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas an. Dein Buchtitel Generation Rechts, diesmal Fragezeichen dahinter, hast du auch schon deutlich gemacht. Und wenn ich es richtig rausgehört habe, ganz rechts sortierst du die Jugend nicht ein, aber es gibt einen Rechtsruck. Können wir es dabei belassen? Also mitten im Buch gibt es, glaube ich, bei dir so die Schlussfolgerung, eigentlich sind es nur junge, männliche, Ostdeutsche, die man wirklich rechts einsortieren kann.
Naja, also genau, also die ganze Generation ist es natürlich nicht. Also wenn man pauschalieren möchte, dann sind es eher junge Menschen auf dem Land, in Ostdeutschland, die tendieren eher nach rechts, und junge Frauen in Stadtmitte zum Beispiel eher zur Linkspartei. So, also so teilt sich das so grob auf, wenn man möchte. Aber es ist ungefähr die Hälfte dann, wenn man die addiert. Und die andere Hälfte mischt sich dann unter den anderen Parteien auf.
Ja. Und wenn wir sagen, wir wollen das gesellschaftlich in die Hand nehmen, dann sagst du immer, der Schlüssel zu allem ist eigentlich die Kommunikation. Das, was wir beide hier machen, auch mit Publikum, dann gleich nochmal in die Fragerunde gehen, dass wir da sozusagen am meisten aufklären können.
Also das haben wir gemerkt, als wir mit den jungen Menschen da auf der Straße gesprochen haben. Wir haben denen zugehört bis zum Schluss, haben deren Logik aufgenommen, ne, und haben dann in deren Logik weiter bestimmte Dinge halt einfach skizziert und haben die gemerkt, dass da auch viele Widersprüche dabei sind. Und das hat denen tatsächlich auch teilweise die Augen geöffnet. Das heißt, deswegen, ich sehe die gar nicht so als rechtsextrem, nur die wählen halt einfach nur. Jetzt die Ränder sind es aber in den meisten Fällen gar nicht. Also wir haben da keine Zunahme an Radikalität, wie man jetzt vermuten würde, sondern eher an anderen Logiken, die da sind. Also wenn man jetzt junge Menschen reinversetzt, die jetzt eben 16, 17, 18 Jahre jung wären, dann hören die jetzt in Umfragen, der unbeliebteste Kanzler, den es je gab. 2 Jahre davor haben sie gehört, die unbeliebteste Ampel oder die unbeliebteste Regierung, die es dafür gab. Davor haben sie gehört, Merkel muss weg. Die hören ja eigentlich permanent solche Themen halt auch. Und dann zu überlegen, wieso da nicht mal ganz neu denken oder eine Partei, die tatsächlich auch dann nahbar für mich anspricht, ist ja erstmal gar nicht so radikal für junge Menschen, sondern es ist einfach ein logischer Schluss, eine Schlussfolgerung, die sie da eben so machen. Und je mehr eben ältere Menschen, die dann eben schlecht reden, desto eher sagen sie, die verstehen das halt nicht. Die verstehen nicht die Wirklichkeitsräume, in denen wir sind. Die verstehen diese Themen nicht. Und wenn jetzt andere Parteien halt auch diese Themen aufgreifen, zum Beispiel der AfD wie Migration oder, dann denken sich die jungen Menschen, naja, das hat ja meine Partei schon immer gesagt. Also jetzt kommt ihr da anscheinend erst drauf. Also auch solche Themen. Das heißt, da muss man vielleicht auch sensibler sein in den Themen, weil sonst die Parteien halt sehr stark da auch als Promotoren agieren. Vor allem eben jetzt, in dem Fall jetzt die Union. Ja.
Der Austausch, wo sollte der denn dann stattfinden? Weil wir, also natürlich können wir das im direkten Vier-Augen-Gespräch machen oder wie viele Augen dann auch gerne daran beteiligt sind. Aber Austausch findet ja dann auch zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen
statt. Naja, zum Beispiel in Ehrenämtern oder in Vereinen, wo junge Menschen sich halt einfach auch außerhalb ihrer normalen Peer in der Schule oder so weiter austauschen und andere Leute kennenlernen. Also das haben wir auch gesehen, wenn junge Menschen Ehrenamt begleiten, dann ist die Tendenz eher geringer, dass sie dann zum Beispiel jetzt extrem wählen. Also auch mal in solche Situationen kommen, wo man dann auch Rotes Kreuz, Feuerwehr, wo man halt einfach auch in so eine Situation kommt, wo man auch was helfen, was bewirken, was machen kann. Das bringt schon sehr viel. Das sollten wir ein bisschen mehr forcieren, ja.
Wenn du dir was wünschen könntest, wie es sich die kommenden Jahre entwickelt, für uns als Gesellschaft, für die Jugend im Fokus, jung und alt miteinander, wie würde das aussehen? Was hättest du gerne?
Also wenn ich so einen Wunsch für hätte, dann würde ich schon mir wünschen, dass die Politik die Jugend mehr ernster nimmt, weil das für uns alles Zukunftsthemen sind. Also wenn ich jetzt die Themen der Jungen, die Jungen beschäftige, dann investiere ich ja immer in die Zukunft. So, das heißt jetzt Bildung, aber auch ein vernünftiges Versorgungssystem, auch Schulpsychologen, Psychotherapie und so weiter. Jetzt haben wir ja gerade aktuell die Studie in Berlin. Aber wir machen gerade momentan genau das Gegenteil. auch das Thema Rente, dass man das mal angeht. Also all diese Zukunftsthemen, damit junge Menschen halt auch ganz anders in die Zukunft blicken, da kann man schon einiges mehr machen, als wir gerade machen, oder beziehungsweise machen wir gerade momentan das Gegenteil. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da eben die Jungen mehr mitnehmen auf die Reise. Und von den Jungen würde ich mir wünschen, sich mehr zuzumuten, mehr darauf zuzugehen und einfach dann nichtsdestotrotz mal einfach dran zu bleiben und da positiver reinzublicken. So.
Du bist aber ja auch realistisch genug und sagst halt, da machen wir gerade eher das Gegenteil. Die Hoffnung, dass du die Wunschfee triffst und dass es so kommt, ist wie groß bei dir?
Die Wunschfee? Ich habe die noch nie getroffen.
Nein, aber dass du zu dem Ergebnis kommst, was du der Wunschfee dann sozusagen
geben würdest. Ja, insgesamt, ich sehe das gar nicht so sehr pessimistisch. Also ich sehe schon, dass es viele Entwicklungen gibt. Die müssen wir auch mit berücksichtigen. Wir sprechen viel zu wenig. Wir sprechen viel zu wenig über die Errungenschaften oder die guten Sachen, die wir in Deutschland auch erreichen, immer noch erreichen. Aber kaum jemand weiß, dass wir in der Grundlagenforschung in künstlicher Intelligenz führend sind weltweit. Spricht kein Mensch drüber. Wir sagen immer, wir sind in der Digitalisierung abgehängt. Naja, je nachdem, wie es eben so nennen. Also wir haben ganz, ganz viele gute Sachen. Die sollten wir einfach ein Stück mehr in den Vordergrund rücken.
Und gleich schauen wir mal, was es noch für Fragen aus dem Publikum gibt zum Thema an Rüdiger Maas. Schlussrunde in SWR1 Leute mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas. Und da wir zu Gast sein dürfen an der Elihäus-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn, würde ich einmal die Frage an die Schulleiterin Dorothea Piontek geben. Das, was die Thesen, die Rüdiger Maas mitgebracht hat, dass, wenn es um politische Bildung geht, auch eine Schule betrifft, finden sich da irgendwo wieder oder sagen Sie, okay, da nehme ich noch einen Ansatz mit, was wir auch noch in den Fokus nehmen können bei uns?
Ja, also das war mir tatsächlich aus dem Herzen gesprochen. Ich konnte bei vielen mitgehen und ich bin sehr froh, dass Sie heute bei uns sind, weil aus dem Bauchgefühl und aus dem, wie wir die Dinge einschätzen, habe ich jetzt auch die Erkenntnisse des wissenschaftlichen Forschers. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ja.
Weil Sie ja solche Erhebungen eigentlich unbewusst jeden Tag haben. Das ist ja Ihr Job. Mhm.
Ja, genau. Und genau das spiegelt auch unseren Eindruck wider. Wir haben vor kurzem auch diese Juniorwahl durchgeführt in den Klassen 7 bis 10, also 13- bis 16-jährige Kinder. Wir haben da intensiv uns mit politischer Bildung auseinandergesetzt, die Kinder informiert, aufgeklärt. Aber wie Sie sagen, haben Sie es verinnerlicht und hat es was mit Ihrer Lebenswirklichkeit zu tun? Wir kommen nicht an gegen 60 Stunden Social Media. Und gegen bunte 20-Sekunden-Videoeinheiten, das hat so einen großen Einfluss und da müssen wir wirklich gut überlegen, ob wir unsere Kinder dem immer zu aussetzen.
Aber Sie resignieren nicht?
Nein, natürlich nicht. Deswegen machen wir ja die Juniorwahl und sind dann aber tatsächlich überrascht. Wir haben natürlich einen hohen Migrationshintergrund und auch einige Ausländer und die sagen aber Ausländer raus. Also das überrascht uns dann schon auch.
Ja, das ist ganz normal. Also weil die dann sagen, wir sind die Guten und das sind die Bösen. Also so ist immer so der Gedanke so an der Stelle. Als ich in Japan gelebt habe, vielleicht keine Anekdote, da wurde ich immer mit Amerikanern assoziiert und das war mir total unangenehm, weil die Amerikaner sich so meiner Meinung nach halt einfach nicht gut auf dort benommen haben. Und da hatte ich mich dann auch sehr stark dann distanziert von anderen Ausländern. Ich kann das schon nachvollziehen, warum das eben junge Menschen machen. Also es geht dann eher um die Guten und die Bösen an der Stelle. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da neu denken, weil die Klassen, die Sie angesprochen haben, da wird wahrscheinlich die Hälfte schon Migrationsanteil haben. Also
naja, schon ein paar mehr.
Ja, genau.
Ja, und es ist ja erstaunlich, dass im Zwischenmenschlichen, also wir haben eine sehr, sehr große Vielfalt an der Schule und das ist im zwischenmenschlichen Zusammenleben überhaupt gar kein Problem. Also die mögen sich, die machen Sachen miteinander, die reden miteinander, da gibt es keine Abgrenzung oder kein dieses mir sind mir und die sind die. Also in der Schule selbst ist ja wie so eine Gesellschaft im Kleinen, da funktioniert es. Und ich glaube, das ist ja nicht nur an der Gemeinschaftsschule so, obwohl ich das schon auch glauben will, dass das in der Gemeinschaftsschule besonders ist, weil wir doch, glaube ich, schon die Schulart sind mit der größten Heterogenität.
Und das spricht ja für den Austausch. Auch außerhalb dieser Peergroups. Ja. Dieser Austausch, eben andere Menschen kennenzulernen, das Fremde kennenzulernen, zu sagen, das ist vielleicht doch spannend oder neugierig oder macht neugierig. Also solche Themen sollten wir viel mehr forcieren, viel mehr als jetzt Tablets austeilen, sollten wir solche Begegnungsmöglichkeiten für junge Menschen schaffen.
Genau, also ich wäre auch dafür, wie Sie sagen, so das Digitale einzuschränken, zu kontrollieren, zu gucken, was machen die Kinder denn da, und im Analogen mehr Erfahrung ermöglichen, auch mal laufen lassen.
Dann können wir die Runde in diesem Fall dann auch öffnen. Falls es noch Fragen gibt, ein kurzes Handzeichen, Mikrofon käme dann.
René Karl, Fritz-Ulrich-Schule, Heilbronn. Ich fühle, was Sie sagen, und ich glaube, dass es auch richtig ist, was Sie sagen, auch trotz Ihrer provokanten Titel. Wünsche mir noch so einen kleinen wissenschaftsbasierten, optimistischen Schub, ja, dass wir hier rausgehen, dass bei allen Bedürfnissen, die gerade sind, dass wir hier rausgehen und sagen, ja, das kommt wieder in Ordnung, trotz der Bedingungen. Ja.
Kannst du aufhellen?
Ist ja gar nicht so gemeint, ne, dass ich jetzt hier die Stimmung drücken möchte. Nee, weil wir mit den jungen Menschen gesprochen haben, haben wir gemerkt, wie, dass die ja doch also im Herz oder im Kern nicht so sind, wie sie sich dann verhalten, ne, beim im Wählen. Das heißt also, da gibt es schon große Möglichkeiten, da wieder die Kurve zu bekommen bei jungen Menschen. Wir müssen da halt einfach nur uns mehr Zeit nehmen an der Stelle. Aber wir müssen was verändern, wir müssen was machen. Und solange wir das nicht machen, rasen wir halt weiter auf diesen Weg. Das stimmt halt auch, und das müssen wir halt einfach auch einsehen an der Stelle. Also ein bisschen wachrütteln, das erlaube ich mir jetzt schon zu machen, weil wieso soll sich jetzt für die Jungen jetzt was ändern, wenn wir nichts machen an der Stelle? Also die Lebenswirklichkeit ist ja jetzt nun mal so, wie sie eben wahrnehmen. Und ich sehe momentan keine Veränderung. Ich sehe nicht, dass der Zug pünktlicher geht. Ich sehe halt viele Dinge jetzt noch nicht, die angegriffen werden oder angegangen werden. Aber das müssten wir auf jeden Fall machen. Ja? Also meine Aufgabe war es aufzuzeigen, also in dem Fall jetzt in dem Buch, warum junge Menschen, die früher jetzt, in dem Fall das war eigentlich die Initialzündung, warum junge Menschen früher grün gewählt haben, bundesweit, und jetzt eben weniger. Was ist da passiert? Das war eigentlich so die Aufzeigung. Was dann jeder für sich daraus macht oder übersetzt, das überlasse ich auch jedem. Ich möchte jetzt keinem vorgeben, wie er sein Kind zu erziehen hat oder wie den Unterricht zu gestalten hat. Das muss jeder für sich übersetzen, und das sollte vielleicht auch dann auch breit bleiben.
Danke für die Frage. Dann würde ich an dieser Stelle ein Danke sagen an Rüdiger Maas fürs Kommen in die Sendung SWR1 Leute, und vielen Dank, dass wir hier sein durften, nochmal an der Elihäus-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn. Danke für Ihr Kommen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.